So, ihr merkt schon, ihr hört Straßengeräusche, Straßenbahngeräusche. Wir sind rausgegangen in Erfurt. Neben mir sitzt Alina Syranek, Regisseurin des Dokumentarfilms Fassaden. Hallo.
Hallo.
Für die, die deinen Film noch nicht gesehen haben, Fassaden, kommenden Mittwoch läuft er ja in der Kunsthalle in Erfurt. Vielleicht kannst du mal sagen, was grundsätzlich die Idee war, deine Herangehensweise, weil es ja schon unkonventionell in der Art, wie er erzählt wird.
Ja, schön, dass wir uns widersprechen. Fassaden ist ein Dokumentarfilm, der vielleicht nicht ganz konventionell daherkommt, weil er eine andere Erzählstruktur hat, auch eine andere Gestaltungsform hat. Wir hören eine Geschichte einer betroffenen Frau, eine sehr persönliche, schockierende Geschichte, einen Erfahrungsbericht, der authentisch ist. Dieser besteht aus vier Geschichten, die ich zu einer verwoben habe, um die Frauen auch zu anonymisieren, aber auch um zu zeigen, dass alle Gewaltbeziehungen nach demselben Muster verlaufen. Und dazu sehen wir eben diese besagten Häuserfassaden, also Standbilder von verschiedensten Häuserfassaden. Und dazu, nicht gleichzeitig, sondern in anderen Kapiteln, ein Tanzpaar. Also es ist Tanz, zeitgenössischer Tanz ist ein großer Bestandteil dieses Films. Und als dokumentarischer Rahmen gibt es Interviews von ExpertInnen, die in Berufsgruppen arbeiten, die sich mit Betroffenen, die auf Betroffene treffen und eben ein Hilfenetz haben und auch Hilfe leisten können. Und nochmal ganz kurz zu den Fassaden. Es sind nicht nur die Häuserfassaden, sondern auch die Fassaden, die natürlich die Betroffenen aufrechterhalten, über eine sehr, sehr lange Zeit, aber auch die bürgerlichen Fassaden. Ich habe das häufig gehört, gerade in kleineren Orten, bei uns gibt es sowas nicht. Also das sind eben diese Fassaden oder das Verschließen der Augen in sehr vielen Bereichen.
Du hast gesagt, vier Geschichten zusammengeführt. War das von Anfang an dir klar, dass du so vorgehen wirst, oder ist dir das erst bewusst geworden, als du auch mit den Leuten geredet hast, dass du das so abstrahieren wirst?
Das war relativ schnell klar, dass ich alle Betroffenen anonymisieren will und muss, einfach um sie zu schützen. Das sind teilweise immer noch Gerichtsverfahren, die laufen jetzt nach so vielen Jahren, aber auch um sie eben zu keinen Individualfällen zu machen. Das sind eben keine Einzelfälle. Es ist eben nicht die Frau, die, weiß ich nicht, 33 ist und blond und langhaarig, sondern es ist quer durch die Gesellschaft und quer durch alle Alters- und sozialen Schichten. Und um eben die Struktur dahinter zu erzählen und eben keine Einzelfälle, dass man die Frauen eben nicht sieht, nicht sagen kann, die ist alt oder jung oder blond oder dick oder dünn, hat vielleicht einen Dialekt oder eine Migrationsgeschichte, sondern das ist vollkommen losgelöst davon, sondern es ist ein strukturelles Problem, kein individuelles.
Ich habe noch überlegt, ob das vielleicht sogar auch hilfreich war, weil du musst erstmal die Leute finden, vielleicht kanntest du auch welche schon, die bereit waren zu sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch hilfreich war, wenn man sagt, keine Sorge, du erscheinst, also man wird nicht sehen, dass du es bist, also dass es anonym bleibt, ist ja auch für die Betroffenen selber auch hilfreich gewesen, vielleicht auch hilfreicher für dich, Leute zu finden und Leute zum Reden zu bringen, vielleicht.
Ja, sicherlich, aber das war nie die Frage. Also ich habe nie ansatzweise überlegt, die Frauen in irgendeiner anderen Form zu verfremden. Man hätte sie ja vor irgendeiner Schattenwand stellen können oder die Stimmen verfremden können oder verpixeln, wie auch immer. Aber das stand nie zur Debatte, sondern sie sollten freisprechen, sich Zeit lassen und eben gar nicht in Erscheinung treten. Also auch nicht als Silhouette oder eben gar nicht, auch nicht mit ihrer Stimme. Weil an Stimmen kann man ja einfach sehr viel, Stimme ist ja auch identifizierbar. Oder eben Dialekte, ne? Dass man das in so einer bestimmten Region dann zuschreibt, wo man dann sehr schnell dabei ist zu sagen, ach, dort und dort passiert das, aber von sich selber das einfach so wegschiebt. Es war relativ früh klar, auch da, als ich gemerkt habe, dass diese Beziehungen alle nach demselben Muster verlaufen, da so eine repräsentative Geschichte zu erzählen.
bevor wir jetzt gleich auf die Choreografie vom Tanzen kommen, nochmal ein letzter Punkt, weil du gesagt hast, die Stimme, kein Dialekt, und wir hören aber eine Stimme, in dem Fall von der Schauspielerin Sandra Hüller. Jetzt ist Sandra Hüller, zumindest die sich jetzt mit Film beschäftigen, zufällig ziemlich bekannt. Man muss ja sagen, sie macht das wirklich extrem gut. Sie hätte jetzt auch eine unbekanntere Schauspielerin sein können. Trotzdem die Frage, wie kam es zu Sandra Hüller, dass sie auch so bereit war, da mitzumachen bei dem Projekt?
Es war wirklich ganz klassisch, wie man es so macht. Ich habe ihr das Drehbuch geschickt oder ihrer Agentin und auch mit ein paar Zeilen, warum ich sie gerne für dieses Projekt gewinnen möchte. Und ich habe das immer mit ihrer Stimme im Kopf auch geschrieben. Und ich habe mir das sehr gewünscht, dass sie den Frauen ihre Stimme gibt, weil ich mir sicher war, dass sie das unglaublich authentisch sprechen wird. Ohne eben zu überdramatisieren oder ohne zu weinerlich zu sein, sondern dass sie diese ganze Bandbreite an inneren Gefühlszuständen, die dann in Worte gefasst werden, sehr authentisch lesen würde. Und das ist auch dann so gekommen und da bin ich sehr froh darüber. Und sie hat es auch wirklich sehr schnell erfasst, wie ich das gerne hätte. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ja, ich habe mir das sehr gewünscht, dass sie das macht und ich bin sehr froh, dass sie zugesagt hat.
Die andere Ebene, du hast schon gesagt, ist eben diese Tanzchoreografie. Also ich will jetzt gar nicht, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen der Making-of-Teil, aber mich interessiert schon, weil das auch sehr eindringlich war, wie die beiden, einen Tänzer und eine Tänzerin, wie die das dargestellt haben. Haben die da improvisiert? Hattest du da Vorgaben? Also wie ist das entstanden eigentlich?
Ich habe mit dem Choreografen Sebastian Weber zusammengearbeitet. Er hat mit den beiden Tänzern gearbeitet. Ich habe mich mit Sebastian immer sehr intensiv besprochen. Wir haben lange vorher schon gesprochen, worum geht es, was wollen wir zeigen, was wollen wir nicht zeigen, mit welchen Möglichkeiten wollen wir auch spielen und arbeiten, also Möglichkeiten, die der Tanz bietet, und wollten für jedes Kapitel ein eigenes Bild schaffen, also ein Bild einer Beziehung. Und findet alles in einem schwarzen Raum statt. Also wir haben keine Möbel, wir haben keine, auch keine, die Kostüme verändern sich auch nicht sehr großartig, sondern es sind wirklich diese beiden Tänzer. Und wir haben versucht, mit Ambivalenzen zu arbeiten, also die es auch in jeder Beziehung gibt, wo man auch nicht so richtig sofort merkt, dass da was nicht stimmt. Also zum Beispiel ist das eine feste Umarmung oder ein nicht weggehen lassen wollen, oder ist das noch zärtlich oder ist das schon übergriffig? Also mit diesen Ambivalenzen oder diesen Zwischenräumen haben wir versucht zu arbeiten, und natürlich dann auch, was visuell sofort begreifbar ist, mit Hierarchien und mit Physis, weil das ist das, was Tanz einfach kann. Es ist sehr direkt und es ist physisch und es ist also für mich zumindest genau das künstlerische Mittel gewesen, um diese Geschichte zu erzählen. Und Sebastian hat, das fand ich auch sehr interessant, es wurde viel improvisiert erstmal, dann wurde das festgehalten und dann eben zu einer Choreografie gebracht. Aber er ist immer sehr technisch vorgegangen. Also nicht inhaltlich, also nicht, dass die Tänzer diesen Text gelesen haben oder Sandras Stimme gehört haben, sondern es ging immer darum, wie agieren und reagieren zwei Körper aufeinander, wenn bestimmte Bewegungsfolgen passieren. Also was muss der Arm tun, wenn der andere Arm da ist, und wie kommt man hier aus dieser Umklammerung wieder heraus, oder wie komme ich von A nach B, ohne entweder sehr, sehr geschmeidig oder eben sehr, sehr, sehr technisch. Also das waren alles so Aufgabestellungen, wirklich so, wie resonieren Körper und wie, wo sind diese Ambivalenzen zu finden, also sehr handwerklich
Im Film entsteht es ja und dann ist er fertig und dann lässt man ihn ja los hinein in die Welt. Und in dem Fall warst du ja auf Tour mit dem Film seit Januar. In Halle hat er seinerzeit Premiere, in Erfurt warst du auch schon gewesen. Und du bist ja zumindest, wenn du bei Filmgesprächen so wie jetzt dabei bist, ist es ja so eine Wechselwirkung mit dem Publikum, was du ja auch direkt mitbekommst. Wahrscheinlich sind da so viele Eindrücke, aber wie ist das also dein Empfinden? Wie haben die Leute reagiert? Wie war das Feedback bislang?
Also ich würde, glaube ich, nicht lügen, wenn ich sage, es war bisher durchweg positiv, aber in unterschiedlicher Hinsicht. Also es gibt ganz viel Dankbarkeit von teilweise von Betroffenen, aber auch von den von Menschen, die in den Arbeitsgruppen, Arbeitsbereichen auch arbeiten, also von Sozialarbeitern, von der Polizei, von der Psychotherapeutin, von den Ärztinnen aus dem medizinischen Bereich, die sagen, danke, dass der Film auch unsere Arbeit sichtbar macht, weil die häufig eben auch im Verborgenen bleibt. Es gibt ganz viel Wut und Empörung und auch so einen inneren Aktionismus, der da bei vielen geweckt wird. Es ist, bei den allermeisten gibt es eine sehr steile Lernkurve, dass sie sagen so, ich dachte, ich wüsste schon viel, aber jetzt verstehe ich, dass es ein System ist, dass es ein Muster ist und dass es ein strukturelles Problem ist. Da auch so ein Bewusstsein dann geschaffen wird für dieses Thema und auch für Betroffene. Und es gibt einfach auch ganz viele Fragen auch. Also dass wenn Männer im Publikum sitzen, die dann auch sagen, ich schäme mich und ich finde, wir Männer müssen uns dafür verantwortlich fühlen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich wünsche mir noch ein paar Zuschauer mehr. Ich höre hin und wieder, dass Menschen Angst vor dem Film haben, dass sie sagen so, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Wenn sie sich dann aber durchgerungen haben und den Film sehen, haben bisher alle gesagt, es hat sich gelohnt und es ist einfach ein schöner Film, ein sehr ästhetischer Film zu einem hässlichen Thema. Also wir reproduzieren keine Gewalt. Wir zeigen keine expliziten Szenen. Das ist wirklich alles hochästhetisch und sehr sinnlich auch. Es ist ein sinnliches Kinoerlebnis, würde ich behaupten. Aber eben mit sehr hässlichem Inhalt. Und da würde ich mir wünschen, dass man sich dem stellt.
Ja, ist ganz gut. Das hören jetzt vielleicht auch Leute zu. Und da können wir auch sagen, das Gute ist, dass du diese Handreichung mitgegeben hast. Also schaut euch den Film an. Also man denkt wahrscheinlich wirklich wegen des Themas so, hui, Respekt und so weiter. Weil jetzt am Mittwoch läuft er dann in der Kunsthalle in Erfurt nochmal abends. Und deswegen unbedingt angucken. Vielleicht auch eine allerletzte Frage zu dir im Allgemeinen. Ich überlege gerade, weil ich jetzt kein neues Kapitel aufmachen will, aber vielleicht die Frage, wie du so an deine Themen kommst. Ich habe dich auch im Vorgespräch gefragt, du hast einen anderen Film gemacht, Ein Haufen Liebe, da geht es um ältere Menschen, die über Liebe erzählen. Also wie du die Themen findest, ist es Beobachtung, ist es, weil es ist ja schon, also das Dokumentarische ist ja schon eine besondere Form, ne? Also wie gehst du da vor? Weil jetzt warst du jetzt eine ganze Weile mit Fassaden zum Beispiel beschäftigt, man entscheidet sich ja auch bewusst für was.
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal lese ich etwas, ich lese ein Interview. Ich habe jetzt einen neuen Kurzfilm, der hatte jetzt am Wochenende, letzte Woche Premiere beim Filmfest Dresden. Da war ich mit so einem Tatortreiniger-Team unterwegs und die haben, also die räumen Wohnungen aus, also nicht nur Tatorte, sondern auch Wohnungen von einsam Verstorbenen, die eben niemanden haben oder Familienangehörige nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen und die einfach sehr, sehr einsam waren und dann versterben und häufig auch sehr lange nicht gefunden werden. Und ich finde, das erzählt auch etwas über unsere Gesellschaft und wie tief das soziale Netz hängt. Und da wird eben so eine Wohnung ausgeräumt und zwar komplett. Also so eine Biografie verschwindet für immer und zwar spurlos. Und diese Wohnung wird dann renoviert und da ist sozusagen einzugsfertig für die Nächsten. Und das ist der Lauf der Dinge, ja, aber es ist, also es hat mich schon sehr traurig gemacht, dass so eine Biografie und so ein Leben einfach komplett auf dem Müll landet und da einfach nichts übrig bleibt.
Wie heißt der Film? Das muss ich mal nachfragen. Klingt total interessant.
Unbemerkt verstorben heißt der.
Von dir?
Ja.
Unbemerkt verstorben. Das ist übrigens auch mal so ein Ding bei Kurzfilmen. Haben auch schon drüber gesprochen. Wie kann man den dann schauen? Also jetzt muss man wahrscheinlich zu Festivals fahren, um den zu sehen, oder?
Genau. Also der hatte jetzt letzte Woche Premiere und ich reiche den jetzt ein bei verschiedenen Festivals und dann hoffe ich, dass der ganz gut rumkommt und irgendwann vielleicht beim MDR landet. Die haben ja den Nachtslot Kurzfilm beim MDR und vielleicht wird er da angekauft und da irgendwann mal nachts laufen. Oder in der Mediathek dann.
Wir merken uns also Unbemerkt verstorben, Alina Syranek und natürlich Fassaden. Den Film können wir jetzt nochmal schauen, kommt Mittwoch in Erfurt in der Kunsthalle. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht wieder.